Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ganz viele Grüße von meiner lieben Frau. Ihr wisst, oder die meisten wissen, dass wir meine Schwiegermutter pflegen in Mülheim an der Ruhr. Somit kann immer nur einer von uns weg. Sie ist 95 Jahre alt, voll dement, aber immer lieb. Auch meine Kinder lassen alle ganz herzlich grüßen. Ja, es ist schön, wieder in eurer Mitte zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe vor kurzem wieder neu angefangen, die Bibel zu lesen. Ich lese immer, ich lese jeden Tag. Aber ich habe wieder angefangen in 1. Mose und in Matthäus. Jeden Tag ein Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament. Ja, und da kam ich eben vor 14 Tage ungefähr, ne, vor 10 Tage, zum Kapitel 5 im Matthäusevangelium. Und da habe ich den Herrn gefragt: Herr, was soll ich predigen in Forthausen? Gib mir doch ein Wort. Ich weiß nicht, was ich predigen soll. Und dann las ich diesen Vers aus Matthäus 5, Vers 3. Armin hat schon darauf hingewiesen und hat uns den ganzen Abschnitt auch vorgelesen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich, nach der Übersetzung Neue Genfer. Ja, zu Beginn des Dienstes lässt Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen. Johannes meint, umgekehrt, du sollst mich taufen und nicht ich dich. Und Jesus sagt, nein, lass es so geschehen, so muss es sein. Ja, das ist Gottes Plan. Danach wird er 40 Tage in die Wüste geführt und vom Teufel versucht, aber ohne zu sündigen. Das ist der große Unterschied zwischen uns und Jesus. Er beruft seine Jünger, so lesen wir es in Matthäus Evangelium, führt sie dann auf einen Berg, wie Armin schon vorgelesen hat. Seine Jünger scharen sich um ihn und er lehrt sie, wie es zugehen soll in seinem Reich, unter den Seinen, wie seine Jünger sich verhalten sollen. Ja, wir brauchen das immer wieder, dass wir in die Stille kommen. Es muss nicht unbedingt ein Berg sein, aber wir brauchen immer wieder die Stille, dass wir zu Gott kommen. Im Chaos dieser Welt brauchen wir das, um zugerüstet zu werden, dass wir als Christen wirklich das sind, was wir sind. Wir sind nämlich das Licht dieser Welt. Wir sind das Salz dieser Erde. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Berufene, hinauszutragen sein Evangelium. Da muss man nicht unbedingt vorne stehen. Nein, unser Leben spricht das meiste. Und dann soll unser Reden das noch unterstreichen, was wir sind. Wir brauchen die Nähe. Letzte Woche hat mir Pastor Julius aus Tansania geschrieben, so jetzt gehe ich auf einen Berg und meistens geht er zusammen mit einem Mitarbeiter zusammen und da fasten sie. Wir bleiben bis zum 26., vom 20. an bis 26. Letztes Jahr hat er mir dann mal Bilder geschickt, wo sie sich dann treffen, unter einem Felsvorsprung, eine Plane nur zum Schlafen und da bleiben sie tagelang fasten und beten da oben. Kein Wunder, kürzlich hat er dann eine Evangelisation gehalten, scheinbar nur auf dem Dorf, wo es nicht sehr viele Leute gibt. Danach konnte er 11 Leute taufen. Da kommt was bei raus. Tja, wenn wir die Nähe Gottes spüren, erfahren, bevollmächtigt werden. Nicht nur der Pastor vorne braucht Vollmacht. Jeder von euch braucht Vollmacht. Und die Vollmacht ist da. Ich gebe euch die Macht, hat er gesagt. Ich bin mit euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Wann warst du das letzte Mal? Es muss nicht unbedingt der Berg sein, aber wirklich in der Stille, wo du Jesus erfahren hast. Ich habe mich heute Morgen noch mal hingekniet an mein Bett. Oh Herr, habe ich gesagt, gebrauche mich, gib mir Kraft und Gnade für diesen Gottesdienst. Jesus fängt dann nicht an, du darfst nicht und du sollst nicht und du darfst dieses nicht und das nicht und fass das nicht an und du darfst da nicht hingehen und so weiter. Nein, er fängt an. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es dann weiterhin wörtlich, die arm sind in Bezug auf den Geist. Das heißt, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben und die daher alles von ihm erwarten. Ja, das wollen wir heute auch tun. Wir wollen alles von ihm erwarten, nicht von dem Hans, der vorne steht, sondern von ihm. Er kann segnen. Er will auch segnen, wenn wir offen sind, wenn wir verlangend sind. Jeder braucht Segen, Frieden, Freude, Trost, Heilung. Wer sind also die Glücklichen und wer nicht? Es heißt, nicht glücklich zu preisen sind die, die am dickes Bankkonto haben, die ein großes Auto fahren, ein dickes, die einen gut bezahlten Job haben, die jährlich von ihrem Geschäft guten Gewinn abschöpfen können, die gut predigen können, die Gemeinden gegründet haben, die sind glücklich zu preisen. Nein, steht da nicht. So fängt Jesus nicht an. Nichts gegen Bildung und Ausbildung. Nein, das brauchen wir. Aber wehe dem, der sich auf das verlässt, was er kann, was er erwirtschaftet hat. Mit eigenen Händen habe ich dieses Haus gebaut. Mit meinem Schweiß habe ich das alles geschafft. Wehe dem, der stolz ist auf sich selber und sich das alles zuschreibt. Ich bin ein Nichts. Alles ist Gnade. Aber ich komme dann oft noch zu sprechen. Wir wollen uns nichts einbilden, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. Und ich habe auch heute Morgen gebetet, Herr, schenk mir Demut von mir aus. Ja, dann steht man vorne und denkt, hast doch gut gepredigt. Das kommt nicht vom Herrn. Das ist alles Gnade. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie nichts haben, was vor Gott zählt. Wie hat's der Apostel Paulus ausgedrückt in Philipper 3, der ich am dritten Tag beschnitten worden bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, also ein studierter Mann, ein Theologe, vielleicht würde man heute sagen, ein Professor, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Ja, er konnte ein untadeliges Leben aufzeigen. Aber, sagt er in Vers 7, Philipper 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich achte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Auf das ich Christus gewinne. Ihn zu erkennen, so schreibt er im Epheserbrief, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Danach strecke ich mich aus. Danach will ich mich ausstrecken. Der große Theologe, Professor Karl Barth, Ich habe mal seine Bücher gezählt im Internet, bin auf 20 gekommen und dann habe ich aufgehört zu zählen. Er wurde im hohen Alter gefragt, Herr Professor, wie könnten Sie denn Ihren Glauben auf eine kurze Formel bringen? Dann hat er wohl gelächelt und fing an mit dem Kinderlied, weil ich Jesus-Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewerten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. So weit bin ich gekommen, sagte er. Das nenne ich Demut, ja. Ich bin dankbar für solche Leute, die von denen man profitieren kann, in ihren Büchern oder im Internet nachschlagen kann. Aber für ihre Demut bin ich auch Gott dankbar. Und von ihnen will ich gerne was abnehmen. In Afrika, in christlichen Kreisen, lobte man einen Prediger. Ja, in ganz Tansania hat man den gekannt, den großen Prediger. Ich kannte ihn weniger. Ich habe viel von ihm gehört, aber naja, die Worte, da will ich nicht so viel drauf geben. Ich möchte ihn kennenlernen. Eines Tages begegnete ich seinem Mitarbeiter. Und dann fragte ich ihn, horch mal, wie ist denn der Prediger, der große Prediger? Sagte er zu mir, Hans, das ist ein ganz demütiger Mann. Der macht gar nichts aus sich selber. Wenn der in einem Hotel übernachtet, wir haben ja viele Feldzüge in Afrika rum, wenn der im Hotel übernachtet, der redet mit der Putzfrau auf dem Flur, der redet draußen mit dem Gärtner im Garten, er redet mit jedermann, er ist ein demütiger Mann. Sag ich, Dankeschön, davor will ich den Hut ziehen, ja. Schon im Alten Testament können wir dieses Prinzip erkennen. Gott gebraucht die, die nichts von sich selber halten. Mose, in Apostelgeschichte 7,36 lesen wir, Mose führte das Volk aus Ägypten. Doch als Gott ihn berufen wollte, dort in der Wüste Midian, vor dem feurigen Busch, hat Gott ihn gerufen, Mose, der zog seine Schuhe aus, denn der Ort, worauf er stand, das war heiliges Land. Mose, geh hin zu Pharao. Ich will dich dorthin senden, dass du mein Volk aus der Knechtschaft dort aus Ägypten führst. Mose sagt, Herr, das kann ich nicht. Ich kann gar nicht reden. Ich kann das nicht. Schick irgendjemand anders, aber nicht mich. Ich kann das doch nicht. Gott stellt Mose, seinen Bruder Aaron und seine Schwester Miriam zur Seite und Mose geht hin und führt wirklich das Volk Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten. Gott konnte ihn wunderbar gebrauchen und ihm sogar die 10 Gebote in die Hände geben. Ich dachte an Gideon, der Herr mit dir, sagte der Engel, du streitbarer Held. Ich finde das irgendwie witzig. Er drosch Weizen, er hat sich versteckt vor den Midianitern und ist da unten in der Kälte, wo man eigentlich den Wein auspresst und drischt da seinen Weizen. Da kommt der Engel des Herrn und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach, sagt der Gideon. Wo ist denn der Herr mit dir? Du geh hin und führe Krieg mit den Midianitern. Führe sie aus der Knechtschaft. Nein, Herr, ich bin der Geringste, ich bin der Kleinste. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten, heißt es dort. Siehe, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Und ihn, Gideon, gebraucht Gott auf wunderbare Weise. Er konnte die Midianiter mit einer Schar von 300 Soldaten in die Flucht schlagen. Mir kam ins Gedächtnis der König David. Er wurde nicht als König geboren, nein, er war das Jüngste in seinem Haus. Eines Tages kommt der Prophet Samuel, der hatte von Gott den Auftrag, salbe einen von den Söhnen von Isai zum König von Israel. Er kommt in das Haus und der Isai, der Vater, lässt seine Söhne alle an ihm vorbeigehen. Das sind stämmige, kräftige Kerle. Und immer heißt bei Propheten Samuel in seinem Herzen, nein, Gott sagt nein, Gott sagt nein. Sieh auch nicht auf ihr Aussehen, auf ihren großen Wuchs. Nein, nein, es gehen alle an ihm vorüber. Sagt er, sind das alle deine Söhne? Nee, da ist noch einer da, der ist draußen bei den Schafen. Ja, hol ihn mal. Das war der David. Man hat ihn scheinbar vergessen. Alle anderen hatte man gerufen und sie gingen Samuel vorbei. Ja, es ist so. 1. Samuel 16. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das möchte uns der Herr auch immer wieder schenken, dass wir geöffnete Augen haben, dass wir uns nicht blenden lassen von den Dingen dieser Welt, von dem Geist dieser Welt, sondern dass wir den Heiligen Geist haben, dass er uns führt und leitet. Ich komme noch einmal zum Apostel Paulus. In 2. Korinther 6 sagt er, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die Armen, die aber viele reich machen. Ja, Gott konnte diesen Mann wunderbar gebrauchen. Heute noch haben wir seine Briefe hier im Neuen Testament. Und das ist uns eine große Hilfe in der Gemeindearbeit. Als die nichts haben und doch alles haben. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Auf der einen Seite sagt Paulus, ich vermag alles. Aber nur durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Durch ihn haben wir alles, ja. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt der Apostel Paulus. Und so hat er auch gehandelt, sein Leben geführt, seinen Dienst geführt. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Er hat dreimal gebeten, dass dieser Pfahl, was es auch immer war, von ihm weichen möge, irgendein Hindernis in seinem Leben. Und Gott sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Fühlst du dich manchmal schwach? Ich schon. Wer fühlt sich nie schwach? Hände hoch. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, die nichts haben und nichts wissen vor Gott, die als Bettler vor Gott stehen, die Hände offen halten. Ja, ich kenne Sabine, wenn sie betet in Fulda, dann macht sie immer die Hände auf, macht sie immer die Hände. Ich möchte empfangen. Ich stehe als Bettlerin vor dir, Herr, und Gott gebraucht sie wunderbar. Jesus ist das beste Beispiel. Er hat es uns vorgelebt. Ich sage euch, Johannes 5,19, sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Er hat sich ganz und gar unter den Vater gestellt, unter seinen Vater Gott im Himmel. Ich kann nichts von mir aus tun. Ich tue nur das, was mir der Vater zeigt. Ich bin ganz und gar abhängig. Ja, das sehen wir in seinem ganzen Leben. Ja. Er als wahrer Gott von Ewigkeit, Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erniedrigte sich und legte sich in den Stall. Er ließ sich von Maria auf den Armen tragen und von ihr stillen. Gott geht zu seinem irdischen Vater in die Lehre und lernt Schreiner. Er wartet, bis er 30 Jahre alt ist, dass er mit seinem Dienst beginnen kann. Er stellt sich bei der Taufe in die Reihe der Sünder, da standen nämlich die, die Buße taten, bei Johannes dem Täufer. Und da stellt er sich in die Reihe. Er hat Spott und Verachtung ertragen, allermeist von den Religiösen. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel kam bei seiner Taufe, tat sich der Himmel auf. Eine Stimme, Gott Vater, hat gesprochen und gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Matthäus 3, Vers 17. Ja, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der Apostel Paulus sagt, er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was ist unser Reichtum denn? Mit was sind wir denn beschenkt? Warum werden wir glücklich gepriesen, die wir zum Reich Gottes gehören? Was ist unser Reichtum? Wir sind Mitteilhaber des Himmelreiches. Mitteilhaber des Himmelreiches zu sein. Das ist unser Glück. Das ist unser Reichtum. Häuser und Auto und Bankkonto und alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht verschwinden. Das, was hier steht, was Jesus uns gesagt hat, die ganze Bibel von A bis Z, das wird nicht vergehen. Nicht ein Tütelchen wird wegfallen, nicht ein Bindestrich wird wegfallen. Johannes hat mit dem Ausruf begonnen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wie bekommt man das Himmelreich? Zuvor hat er gesagt, tut Buße, kehrt um, wendet euch zu Gott hin. Ihr seid auf dem falschen Weg. Tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So wie ihr unterwegs seid, könnt ihr es nicht erben. Ihr müsst umdrehen, euch zu Gott hinwenden. Und das ist auch die Botschaft für heute und morgen und alle Tage unseres Lebens, die wir hier auf der Erde sind. Tut Buße, und wer es noch nicht getan hat, heute ist der Tag des Heils. Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, sagt Gott in seinem Wort. Ja. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann haben es die Jünger und die, die um Jesus sich scharten, die ihn angenommen haben, die ihm nachfolgten, die haben es erfahren. Seitdem werden Menschen frei von Sünde und Schuld bis zum heutigen Tag. Das ist die gute Botschaft. Teufel fahren aus, der Teufel wird in die Flucht geschlagen. Armen wird das Evangelium gepredigt. Gefangene werden frei, Kranke wurden geheilt und werden geheilt. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Ich habe zwar noch keinen Toten auferweckt, aber ich kenne den, der Tote auferweckt, bis heute. Er ist dasselbe. Heute Jesus Christus und in alle Ewigkeit. Ich habe zwar noch keinen Blinden geheilt, aber ich kenne den, der Blinde heilt bis heute. Ich habe zwar noch keinen aus dem Rollstuhl herausgeholt, aber ich kenne den, der Menschen rausholen kann aus dem Rollstuhl, der Tote auferwecken kann, der Blinde sehend macht, der Taube hörend macht, der im Alten Testament verheißene Messias war gekommen. Er hat den Himmel auf die Erde geholt. Und wir sind eingeladen, da hineinzukommen. Und wer da drin ist, der wird drin bleiben bis in alle Ewigkeit. Er ist der Retter der verlorenen Menschheit seit Adam und Eva, seitdem sich die Menschheit losgesagt hat durch Adam und Eva dort im Paradies. Nein, wir brauchen keinen Gott. Wir essen von dem Baum, der verboten ist. Und da war das große Elend. Da ist das große Elend hereingebrochen. Er hat das ewige Leben gebracht. Und das dürfen wir heute schon haben. Wir leben zwar im Glauben, noch nicht im Schauen, aber was sichtbar ist heute, das wird alles vergehen. Was aber unsichtbar ist, das bleibt. Das bleibt. Und selig dem, der auf das Unsichtbare schaut. Dieses Leid, das Elend, Krankheit, Tod, Abschied nehmen. Ich weiß, dass manche Geschwister durch schwere Zeiten gehen müssen. Ja, ich weiß es. Und ich will mit den Weinenden mitweinen. Ja, und mittragen. Mitleiden. Ja, das hat Jesus auch getan. Aber ich will auch das Unsichtbare sehen. Es wird eines Tages vergehen. Und dann werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit. Und da wird es keinen Krebs mehr geben und keine Kopfschmerzen mehr und keine Zahnschmerzen mehr, kein Unfall und kein Gestreit mehr und keinen Krieg mehr. Nichts mehr wird es da gehen. Darauf will ich mich immer wieder konzentrieren. Am Abend, seit einiger Zeit, sage ich mir laut, wenn ich im Bett liege, auch das ganze Lied will ich jetzt nicht wiederholen. Von Dersting, der letzte Vers heißt, ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht von dieser Zeit. Ich kenne den, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, auch die Macht über den Tod. Als ich letztes Jahr 80 wurde, da wurde es mir bewusst, du hast vielleicht noch, menschlich gesprochen, 10% zu leben. Du 88 oder 90 wirst, kannst Gott danken. Noch geht es mir gut, ich danke Gott dafür, aber mir wurde bewusst, und dann hat mir jemand geholfen. Ich bin in Seelsorge gegangen. Dann hat mir jemand geholfen. Hat gesagt, schau mal zurück in deinem Leben. Wo hat Gott dich geführt? Wie hat er dich geführt? Wo hat er dir durchgeholfen? Und dann hat er das aufgezeichnet auf einem Blatt Papier. Sieh mal, da hat dir Gott durchgeholfen. Meinst du nicht, er hilft dir auch die letzte Strecke? Bis du bei ihm bist, sage ich, ja, danke. Das will ich glauben, das will ich annehmen. In Lukas 10, Vers 21 heißt es, nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln und rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Amen.